Die Handwerker diese Woche haben mir wirklich auch gezeigt, dieser planerisch-koordinative Aspekt an dem Beruf war auch echt ein großer Grund, warum ich es nicht mehr machen möchte. Denn das Ergebnis bei uns zu Hause ist super toll, aber es war wahnsinnig mühsam. Es wurden die falschen Farben mitgebracht. Wir mussten dann tricksen, experimentieren. Ich musste einen Termin absagen, was ich unglaublich ungerne mache. Aber es ging nicht anders, denn sie waren bis 23 Uhr abends hier bei mir am Rumturnen. Und mein Partner war nicht da. Das heißt, ich durfte sie dann auch hier zu Hause koordinieren. Und long story short, ich habe gemerkt, schön war's, dieses Experiment. Aber diese Handwerker am Haus, so toll das Ergebnis auch am Ende war, haben mir wieder gezeigt, ah, stimmt. Das war einer der Gründe, warum ich diesen Traum guten Gewissens losgelassen habe. Lass uns über den gefährlichsten Fehler sprechen, den du machen kannst, wenn du dich beruflich neu orientierst. Und ich meine nicht dann, wenn du sagst, ja, ich bin jetzt Marketingleiterin im Großkonzern X und jetzt möchte ich einen ähnlichen Job bei Großkonzern Y. Das meine ich nicht. Ich meine dann, wenn du, wie so viele Frauen, die hier zuhören, beruflich an einer Kreuzung stehst und sagst, so, jetzt habe ich 15 Jahre in dieser Richtung auf dem Buckel, soll es das weiterhin bleiben oder möchte ich vielleicht links, rechts oder sonst wo abbiegen? Das heißt dann, wenn du einen etwas größeren Wechsel planst, du aber noch nicht weißt, in welche Richtung es weitergehen soll. Und ich weiß nicht, wie oft ich es hier im Podcast gesagt habe. Ich komme mir vor wie ein Leierkasten, aber ich merke immer wieder, dass ihr, du, die Zuhörerinnen dieses Podcasts, es immer wieder hören müssen. Und zwar sind es zwei Dinge. Erstens, und das schießt dich mit 80.000 Kilometer ins Aus, wenn du so denkst, ist, du müsstest erst die neue Richtung kennen und dann könntest du in die entsprechenden Schritte gehen. Und bevor du die neue Richtung nicht kennst, wirst du nicht aktiv, sondern sitzt auf der Couch und sagst, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will. Wenn das deine Strategie ist, meine Liebe, dann ist das deine Folge, denn ich kann dir garantieren, dass du so nur mit extrem viel Mühe, wenn überhaupt, ins Ziel kommen wirst. Und das führt mich zum zweiten Punkt und das ist, dass du dich nicht traust, bevor du die neue Richtung kennst, auszuprobieren und zu experimentieren und zwar massivst. Und jetzt gibt es einen Riesenknoten in deinem Kopf und du sagst, aber wie soll ich denn? Ich kann ja nicht ausprobieren, wenn ich nicht weiß. Stopp. Du kannst. Und zwar basierend auf deinen Interessen, vielleicht auch basierend auf deinen Stärken und basierend auf den Dingen, die du jetzt schon über dich weißt. Wir machen da heute aber kein Deep Dive, das ist für eine andere Folge. Aber wenn du deine Stärken und Interessen in einen Topf wirfst, dann kannst du anhand dieser Dinge wunderbar Jobideen entwickeln. Da hört es aber nicht auf, sondern dann gilt es, und jetzt hörst du mir sehr gut zu, diese Jobideen zu testen, und zwar in der Realität. Das heißt, der größte Gamechanger ist es, kleine Reality-Checks zu machen, die dir einen Hinweis darauf liefern, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Wenn du das machst, dann garantiere ich dir, wirst du links und rechts an all deinen Freundinnen vorbeiziehen, die zu Hause im stillen Kämmerlein sitzen, einen Stärkentest nach dem anderen machen, einen Podcast nach dem anderen hören, sich versuchen, vergebens ins Ziel zu denken, denn das funktioniert so wirklich nicht. Und ich habe dir heute eine Anekdote mitgebracht, deswegen auch der Einstieg mit den Handwerkern. Aus meinem Leben, denn wie du weißt, wenn du den Podcast schon lange hörst, wenn nein, guck gerne in Folge 33. Ja, da findest du meinen ganzen Lebenslauf und meinen Weg der letzten 8 Jahre. Wenn du aber schon länger hier dabei bist, dann kennst du meinen Lebenslauf, dann kennst du auch meine beruflichen Experimente und dann weißt du auch, dass ich in 2019 als Interior Designerin gearbeitet habe. So, und jetzt spulen wir zurück ins Jahr, sagen wir mal 1990. Und ich wollte als kleines Kind, als kleines Mädchen wirklich, wollte ich 2 Dinge werden. Erstens reitende Polizistin, zweitens Interior Designerin. Reitende Polizistin, da war ich eher klein, da habe ich auch immer zu Mama gesagt, ich hatte auch früher ein Pferd und bin total der Pferdenerd, aber da habe ich zu Mama gesagt, das wird mein Beruf sein. Und Mama so, ja, okay, wenn du meinst. Und es war auch ziemlich naheliegend, denn in dem Stall, wo ich zuallererst geritten bin, das war damals in Schweden noch, da waren die Polizeipferde der Stadt untergebracht. Das heißt, das war zwar ein öffentlicher Stall mit auch einem privaten Anteil, wo die Privatpferde dann waren. Und dann gab es noch einen Flügel, wo die Polizeipferde waren. Also die waren dort untergebracht. Und ich bin immer dann, wenn ich dann mit Reiten fertig war und so, habe ich immer da so reingeguckt. Also man durfte da nicht reingehen, aber ich habe immer so meinen Kopf da reingestreckt und habe dann gesehen, wie die da ihr Abendtraining gemacht haben. Und es war so faszinierend, weil die haben immer sehr spät abends trainiert, nämlich dann, wenn der Schulunterricht quasi, also der Schulbetrieb mit den Schulpferden vorbei war und auch die Privatleute dann geritten sind, dann spätabends waren halt die Polizeiübungen dran. Das heißt dann, wenn schon die anderen Leute aus dem Stall waren, niemand zugeguckt hat und so weiter. Und ich habe mich aber einmal, das werde ich nie vergessen, in die Halle geschlichen und habe dem Training zugeschaut. Also man durfte das eigentlich nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und da habe ich gesehen, wie die wirklich durch brennende Feuerreifen gesprungen sind. Und dann haben die da in der Reithalle Böller gezündet und was weiß ich, haben irgendwelche Plastikflaschen auf die Pferde geworfen. Also natürlich nicht an den Kopf und so, aber irgendwelche Gegenstände, dass sie sich einfach dran gewöhnen sollten, weil die natürlich bei Krawalleinsätzen und so weiter gebraucht werden. Und ich fand es so faszinierend. Ich werde es nie vergessen, dieses Training. Und die waren eingepackt von oben bis unten. Die hatten so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber so Schutzteile wie so Schutzschilder. Natürlich auch die Polizistinnen selbst, die hatten da ihre volle Montur. Und ich fand es einfach so faszinierend. Und ich glaube, das hat mich geprägt. Also das war der erste Berufswunsch, reitende Polizistin. Und der zweite, da weiß ich überhaupt gar nicht, woher der kommt. Der hat sich aber auch mehr und mehr gezeigt. Ich kann gar nicht genau sagen, wodurch der jetzt geprägt wurde. Ich habe auch niemanden in meiner Familie, der irgendwie Interior Designer ist. Aber ich hatte schon als kleines Mädchen ein riesengroßes Faible für schöne Einrichtungen und für schöne Stoffe und für schöne Farben. Und ich war ein sehr künstlerisches Kind. Und tatsächlich, das ist faszinierend, in meinem Zimmer war immer Ordnung. Ich war echt so ein Kind, ich habe wirklich mit 9 oder 8 den Staubsauger in die Hand genommen, habe das da gesaugt, habe auch einen Lappen in die Hand genommen, habe die Regale gewischt, habe meine Pferdchen, ich hatte so ganz viele, ja so Barbie-Pferde und auch diese ganzen anderen Plastikpferde, die habe ich immer abgestaubt, habe die alle schön ins Regal gestellt und in meinem Zimmer war immer eine unglaubliche Ordnung. Und ich habe auch meiner Mama immer gesagt, da sind meine Freunde nicht drauf klargekommen, dass ich schöne Kunst haben wollte an den Wänden. Und es gab natürlich eine Phase, klar, da habe ich mir auch Nick Carter an die Wand gehängt oder auch Michael Jackson und so weiter, das haben wir alle. Aber später, ich denke mal so 2., 3., 4. Klasse, da habe ich zu Mama gesagt, nee, ich möchte richtige Kunst. Und dann haben meine Eltern mir wirklich also echte Bilder gekauft, echte gemalte Bilder. Und ich hatte richtige Kunst an den Wänden als kleines Mädchen. Und ich hatte auch ein Monet, natürlich keinen echten, aber einen, ja, ich glaube, es war ein nachgemalter Monet. Und das fanden meine Freundinnen faszinierend, weil die hatten wirklich noch Poster und all diese Dinge. Und ich war da schon sehr, sehr schnell rausgewachsen. Das heißt, ich war sehr früh schon ein sehr ästhetisches Kind, wenn man so möchte, ein sehr, auch ein hochsensibles Kind, was seine Umwelt sehr, sehr genau wahrgenommen hat. Und ich denke mal, ich tippe, es ist manchmal schwer, das nochmal herzuleiten, aber ich denke, dass das auch dazu geführt hat, dass ich sehr gerne Interior Designerin sein wollte. Und wie das dann so ist, ja, ich bin dann zur Schule gegangen, habe dann studiert, habe erst BWL studiert, später habe ich einen Master an Marketing Management noch gemacht und dann hat alles so seinen Lauf genommen und von diesen beiden Träumen war keine Spur. Als ich dann 2016 den Stecker zu meiner Großkonzernkarriere gezogen habe und angefangen habe, indem ich einen Verlag für Reiseführer gegründet habe, das war ja mein erstes Business, und ich dadurch später auch mit Leuten in Kontakt gekommen bin, das waren ja dann, du musst dir vorstellen, ich habe super viel Recherche gemacht, also es waren Reiseführer für Designliebhaber. Und ich bin super viel in Hotels gefahren, habe mit Boutiquebesitzern gesprochen und so weiter und so fort. Und habe dadurch tatsächlich mir diese Welt nochmal neu erschlossen, also die Welt der schönen Dinge, so nenne ich es mal. Und dadurch ist später, in 2019, also ein paar Jahre später, so 3 Jahre später, der Gedanke wieder aufgeblüht zu sagen, warum eigentlich nicht einmal diesem Traum, diesem Kindheitstraum, einen Versuch geben. Und jetzt kommt's und jetzt hörst du bitte super gut zu. Ich hätte wetten können, und nicht nur ich, mein ganzes Umfeld hätte wetten können, dass das ein Volltreffer wird. Warum? Erstens, Ich wollte es schon als kleines Mädchen werden. Zweitens, ich habe ein sehr gutes Auge für Design. Bei uns sieht aus wie bei Schöner Wohnen oder Architectural Digest. Jeder sagt das und ich weiß es auch. Es ist einfach in mir. So, ich habe da einfach ein Auge für. Drittens, es war etwas, was nicht irgendwie super weit hergeholt war, sondern es war einfach rund. Es hat zu mir gepasst, es hat zu meinen Stärken gepasst, zu meinen Interessen, zu meinem Kindheitstraum sogar. Was habe ich gemacht? Gut aufgepasst. Ich habe gesagt, cool, alles klar, nämlich das, was ich jeder Kundin auch auf jeden Fall empfehlen würde. Lass uns mal den Reality-Check machen, ob es das wirklich ist. Ob da wirklich was dran ist an diesem Traum von der Interior-Designerin. Und lass uns das so machen, dass wir nicht sofort 3 Jahre nochmal Interior-Design studieren müssen, sondern dass wir im Kleinen experimentieren, um zu sehen, ob die Richtung stimmt. Und wenn die Richtung stimmt, dann kann ich immer noch ein Studium des Interior-Designs oder der Innenarchitektur hinterherziehen. So, was habe ich gemacht? Genau das, was du in meinen Coaching-Programmen lernst. Ich habe eine Hypothese aufgestellt, eine Annahme. Und die Annahme habe ich formuliert wie, ich wäre gern Interior Designerin in einer deutschen Großstadt. Ja, in dem Fall, ich lebe in Düsseldorf und möchte jetzt ausprobieren, ob das wirklich meins ist. Der erste Schritt, den ich gemacht habe und wie gesagt, I walk the talk, Leute, I walk the talk. Auch das, was ich jeder Kundin sagen würde, wirklich jeder Frau, die in meine Räume kommt. Ich habe den Austausch gesucht und zwar zu 3 Innenarchitektinnen. Man muss an der Stelle sagen, Innenarchitektin ist nicht das gleiche wie Interior Designerin, aber ist egal. Für diese Podcast-Folge reicht, wenn wir sagen Interior Designerin / Innenarchitektin. Es waren Anna, Eva und Gabi. Mit Anna und Eva habe ich mich physisch getroffen. Liebe Grüße an euch, solltet ihr jemals diese Podcast-Folge hören. Und mit Gabi habe ich telefoniert. Meine erste Anlaufstelle war die Gabi, die kam über eine Freundin. Denn was habe ich gemacht? Und es ist so simpel. Ich habe meinen Freundeskreis gefragt und habe gesagt, so, kennt jemand jemanden, der eine Interior Designerin kennt? Natürlich gab es das, ja, also logisch. Schwuppsdiwupps hatte ich eine, das war die Gabi. Mit Gabi habe ich telefoniert und habe ihr dann so ein bisschen meine Pläne erzählt. Sie hat mir dann so ein paar Dinge zu denken gegeben, hat gesagt, so, pass auf, wenn du das machst, dann so und so weiter und so fort. Ich denke, wir haben eine Stunde telefoniert und es war auch sehr, sehr hilfreich. Meine zweite Anlaufstelle war, dass ich auf Instagram einfach mal geguckt habe, dass ich 2 Interior Designerinnen finde, die ich A, gut finde vom Style her, B, sympathisch finde, C, die in meiner Nähe sind. Und da hatte ich natürlich direkt 2, weil ich bin ja schon sehr designinteressiert. Das heißt, ich hatte schon 2, denen ich sowieso gefolgt bin. Und die Anna, die kommt aus Düsseldorf, ist Architektin und Innenarchitektin. Mit der habe ich mich getroffen. Ich habe sie eingeladen zum Lunch. Wir hatten einen mega schönen Lunch, schöne Mittagspause, haben gequasselt, bestimmt 2 Stunden. Und sie hat einfach mal ein bisschen berichtet aus ihrem Alltag. Und ich habe sie dann gefragt, wie ist es denn? Wie bist du überhaupt zur Architektur gekommen? Was sind die Schattenseiten an deinem Beruf? Was ist das, was du liebst? Kannst du davon in Vollzeit leben oder hast du noch andere Standbeine? Also ich habe sie einfach gelöchert. Und das Schöne ist, sie war super offen, hat erzählt, wie sie da reingekommen ist, was das Schwierige daran ist, dass es immer noch eine männerdominierte Branche ist und so weiter und so fort. Und hat mir dann gesagt, weißt du was, mach doch einfach ein Experiment und wenn du Fragen hast, meldest du dich bei mir. Richtig cool. Zweites Lunch war mit der Eva. Eva kam aus einer anderen Richtung, denn sie hat nämlich auf dem zweiten Bildungsweg ins Interior Design gefunden, hat neben ihrem Mama sein mit 3 Kindern nochmal in Teilzeit Interior Design studiert, im Fernstudium. Das heißt, sie ist anders als Anna nicht von vornherein Architektin und Innenarchitektin im ersten Studium gewesen, hat vorher was ganz anderes gemacht, hat sich dann dafür entschieden, umzusatteln und hat quasi neben ihren Kindern das nebenberuflich studiert. Es hat ungefähr 5 Jahre gedauert. Das heißt, das waren 2 völlig verschiedene Wege und Herangehensweisen. Eva wiederum hat mir ganz andere Dinge erzählt, denn sie hatte einen anderen Approach. Sie ist natürlich auch anders zur Architektur bzw. zum Interior Design gekommen. Und so hatte ich auch ergänzend zu Gabi 3 Gespräche, die super ausführlich waren, von 3 verschiedenen Perspektiven, 3 verschiedene Frauen und 3 verschiedene Approaches und habe gesagt, cool, damit kann ich super gut arbeiten. Noch cooler, ich habe jetzt 3 Mädels an der Hand, die ich wirklich fragen kann, wenn ich was brauche. Und somit bin ich weitergelaufen und habe gedacht, okay, das heißt, die Gespräche, der Austausch war positiv. Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Aber ich würde sagen, let's go. Der zweite Schritt, und auch da, es ist etwas, was ich allen meinen Kundinnen nahelege, ist zu sagen, okay, wie kann ich jetzt ein kleines Experiment wagen, ohne jetzt 5 Jahre Interior Design zu studieren, um zu schauen, wie fühle ich mich überhaupt in diesem Beruf? Wie geht es mir in dieser Rolle? Und das ist ein Punkt, der ist ganz wichtig, wo viele meilenweit aus der Kurve fliegen und sagen, ich kann doch nicht einfach bei jemandem was einrichten, ohne dass ich das studiert habe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, Leute, wenn du so denkst, ich bremse dich hiermit wirklich vehement, denn es geht doch nicht darum, jetzt zu sagen, okay, dann schnappe ich mir jetzt eine Altbauvilla und die kernsaniere ich jetzt und dafür bin ich nicht ausgebildet. Und da komme ich auch in Teufelsküche. Das geht nicht. Dafür braucht man natürlich ein Architekturstudium. Das ist doch ganz klar. Aber, und jetzt bitte ganz gut die Ohren spitzen, egal welchen Beruf du ausprobieren möchtest, es gibt immer, ich habe es noch nie erlebt, wirklich noch nie, dass es keine Wege gibt. Das heißt, es gibt immer einen Weg, das im kleinen, ungefährlichen Rahmen auszuprobieren. Ich komme jetzt mit 2 ganz konkreten Beispielen um die Ecke. Das erste Beispiel ist, teste deine Dienstleistungen oder deine Ideen an Freunden und Bekannten. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Schwägerin angerufen, habe gesagt, pass mal auf, ihr seid doch gerade umgezogen, ihr habt doch gesagt, ihr braucht ein Arbeitszimmer, darf ich das einrichten? Und siehe da, die haben gesagt, ja natürlich, boah, da nimmst du uns voll viel Arbeit ab, wir haben überhaupt keine Zeit. Und oh mein Gott, dieser Altbau, es ist sowieso schwer einzurichten. Ja, natürlich darfst du das. Jetzt musst du wissen, die leben gar nicht in Düsseldorf, sondern in Salzburg. Aber auch online war das gar kein Problem. Die haben mir dann Bilder von dem Zimmer geschickt, haben mir die Maße geschickt, den Grundriss. Und ich habe dann angefangen, Entwürfe zu machen. Was habe ich gemacht? Ich habe den 3 Entwürfe geschickt, habe die einfach schön visualisiert, in PowerPoint in dem Fall. Better done than perfect. Ich habe gesagt, gefällt euch das? Die haben gesagt, mega, ist genau unser Geschmack. Den Schrank bitte noch in einer anderen Farbe und dann ging's los. Dann habe ich eine Lieferantenliste angelegt, habe geguckt, okay, wann können die Sachen geliefert werden? Sind die schnell verfügbar? Sind die wenig verfügbar? Manche Teile, die vielleicht erst in 3 Monaten gekommen wären, haben wir ausgetauscht. Und so habe ich sogar, ich glaube, ich am Ende die Bestellungen platziert. Long story short, Sachen sind gekommen, Arbeitszimmer war super, Feedback war grandios, alles hat gepasst. Das heißt, ich hatte ein erstes handfestes Experiment, was mir gezeigt hat, ich hab's drauf. Ich kann vielleicht jetzt nicht die 16-Zimmer-Altbauvilla grundrenovieren, aber ich bin durchaus in der Lage, ein Arbeitszimmer einzurichten. Und zwar so, dass es stimmig ist, dass es rund ist, dass es funktional ist und dass die Maße stimmen. Und es war eine runde Geschichte. Wunderbar. Let's take it from there. Der nächste Schritt, den ich gemacht habe, und das ist wirklich zum Mitschreiben für dich, wenn du mit diesem Gedanken an Interior Design spielst, und da habe ich viele in der Community, war zu sagen, okay, Testlauf im Bekanntenkreis, ohne Honorar sozusagen, pro bono, war erfolgreich. Das heißt, diese kleine Hürde ist genommen. Jetzt kann ich mich doch an zahlende Kunden rantasten, die mir dafür auch was geben. Wie gewinnt man zahlende Kunden? Und das ist wirklich etwas, da würde ich sagen, indem du in Google einfach recherchierst oder in ChatGPT eingibst, wie gewinne ich Kunden als Interior Designerin? Ich bin immer wieder erstaunt, wie unfassbar schwer sich so viele Menschen mit diesem Punkt tun, wenn es doch so leicht ist. Wir leben in einer digitalen Welt. Es gibt Plattformen für alles. Du brauchst nur recherchieren und du wirst sehen, es gibt auch Plattformen noch und nöcher für Innenarchitektinnen, Interior Designerinnen. Was habe ich gemacht? Habe mich am selben Tag noch angemeldet bei einer sehr bekannten Plattform, habe ein Profil dort angelegt und am nächsten Tag, ungelogen, hatte ich das Sales-Team dieser Plattform an der Strippe. Und da war eine Frau, ich weiß noch genau, ich war im Urlaub. Und da war eine Frau, die hat gesagt, ja, wir haben ihr Profil gesehen, das gefällt uns super toll, das ist so ein bisschen quirky, sehr extravagant, das gefällt uns total gut. Haben Sie mal drüber nachgedacht, einen Premium-Account bei uns zu machen? Dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, was bedeutet das denn? Und dann sagten die, naja, wenn sie 100 € im Monat waren es, glaube ich, zahlen, dann werden sie höher gerankt. Das heißt, sie haben eine viel größere Wahrscheinlichkeit von potenziellen Auftraggeberinnen, in unserer Plattform gefunden zu werden. Dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, logisch, wo soll ich unterschreiben? Man konnte auch relativ schnell kündigen. Das heißt, ich habe gedacht, was habe ich zu verlieren? 100 Euro, super überschaubar, mache ich. Grandios, denn so hatte ich sofort zahlende Kundinnen und hatte wirklich ein paar Tage später meinen ersten Kunden, ich werde ihn nie vergessen, einen super sympathischen Typen aus Brasilien. Der war Expat hier in Düsseldorf und hatte sich eine echt cute Wohnung angemietet, hatte aber null Zeit, weil er wahnsinnig viel gearbeitet hat, B, abends immer bei seinem Deutschkurs war. Das heißt, kannst du dir vorstellen, der war mega busy und hat gesagt, so richte mir bitte meine Bude ein. Und das war mein erster Kunde, der war Zucker, der war lieb, der war toll. Wir haben ihm ein super geiles Schlafzimmer eingerichtet aus Dschungeltapeten. Und was ich richtig cool an dem fand, der war super offen und experimentierfreudig. Das heißt, wir haben das Wohnzimmer gemacht, die Küche und das Schlafzimmer. Und ich glaube, ein paar Details im Bad habe ich für ihn eingerichtet. Und an diesem Punkt fragen mich so viele Kundinnen, ja, aber woher wusstest du denn, wie das geht? Und hattest du denn nicht Angst, dass was schief läuft? Und was ich dir mitgeben möchte an der Stelle ist, frag dich doch mal und jetzt bitte sei ganz, ganz ehrlich. Bei so einem Experiment, was soll denn da bitte schön schief gehen? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? In meinem Fall wäre das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir zum Beispiel eine Couch bestellen, die kommt an, wird geliefert und sieht dann doch nicht so schön aus. Okay, was macht man dann? Dann retourniert man die Couch. Oder die Tapete ist von der Farbe doch nicht richtig. Okay, dann kann man eine andere Tapete wählen. Es gibt ja bei diesem Experiment echt sehr wenig, was schieflaufen kann. Ich wüsste jetzt ernsthaft nicht, was denn so wahnsinnig schrecklich schieflaufen könnte. Also das Schlimmste wäre, dass der Kunde sagt, die Farbe passt mir nicht oder diesen Gegenstand möchte ich doch nicht, dann schickt man es eben zurück und bessert nach. Und genau so war es auch. Eine Sache haben wir zurückgeschickt, der Rest war super. Einmal haben wir uns auch ein bisschen verkalkuliert. Da hatte ich eine Tür ein bisschen zu kurz gemessen. Das heißt, man muss ja auch in Räumen die Tür aufmachen können, ohne dass man irgendwo dran stößt. Da war dann so ein bisschen zu wenig Abstand zum Bett. Aber auch das haben wir regeln können. Da haben wir das Bett ein bisschen verschoben. Da stand dann nicht ganz, wo es geplant war. Aber auch das ist wirklich kein Beinbruch. Das heißt, ich hatte meinen ersten Kunden, ich hatte meinen ersten Auftrag, auch der war mega happy, alles gut. Und von da aus konnte ich sagen, okay, ich glaube, ich kann's und ich glaube, ich habe die Grundvoraussetzungen, um eine gute Interior Designerin zu werden. Und ich glaube auch, ich könnte jetzt noch ein paar weitere Experimente machen, einfach von unterschiedlichen Leuten, um einfach auch einen breiteren Erfahrungsschatz zu haben. Und dann, und jetzt kommt's, könnte ich immer noch sagen, wenn ich meine, dass das etwas ist, was ich die nächsten Jahre machen möchte, ob in Voll- oder Teilzeit, ist erstmal wurscht, dann könnte ich ja immer noch ein Studium oder eine Weiterbildung oder einen Crashkurs oder einen Farblehrenkurs oder sonst was nachziehen. Wie ging es weiter? Ich habe dann natürlich mehrere Aufträge gemacht. In 2019 und in 2020 ging Corona los, da sind meine Aufträge explodiert. Weil wie du dir denken kannst, wir waren alle zu Hause und wir haben natürlich alle neu eingerichtet. Das heißt, das war ein fettes Jahr für Interior Designer. Und somit hat mir das sehr in die Karten gespielt. Und ich habe aber, und jetzt kommt's, trotzdem entschieden, als ich mein Coaching-Business in 2020, das war Ende 2020, gegründet habe, diesen Beruf loszulassen. Was ist passiert? Und jetzt kommt das Wichtigste. Ich habe, und das habe ich natürlich nicht von heute auf morgen gemerkt, sondern im Prozess mit jedem neuen Kunden, mit jeder neuer Kundin, habe ich gemerkt, dass meine Vorstellung, so wie sie damals in meiner Kindheit war oder auch bevor ich überhaupt den ersten Auftrag hatte, überhaupt nicht mit dem tatsächlichen Berufsbild einer Innenarchitektin, einer Interior Designerin übereinstimmt. Was ist passiert? Erstens, ich habe festgestellt, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass das ein sehr planerischer, koordinativer Beruf ist. Das heißt, du wirst sehr viel mit Planung von Lieferterminen, von Möbeln haben. Du wirst natürlich auch mit Koordination von Handwerkern zu tun haben. Es geht sehr viel um Planung und um Koordination. Von wo aus? Vom Schreibtisch. Das heißt, du wirst auch einen Großteil, wenn du jetzt noch kein großes Team hast, ja, ich rede von einer Interior Designerin in den Anfängen, wirst du viel am Schreibtisch sitzen und planen und koordinieren. Und da habe ich auch gemerkt, wo ich schnell an meine Grenzen gekommen bin, nämlich auch, wenn es dann um so Dinge ging wie 3D-Visualisierungen, Maße, maßstabsgetreue Zeichnungen. Letzteres habe ich mir selber beigebracht, 3D-Visualisierungen nicht, die habe ich dann outgesourced. Und auch da ganz wichtiger Punkt, Mädels, an alle, die hier zuhören und sagen, oh mein Gott, mir geht jetzt schon der Arsch auf Grundeis, muss es gar nicht. Weil was habe ich gemacht? Immer da, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin, habe ich meine drei Ladies gefragt. Die Anna, die Eva oder die Gabi. Und habe gesagt, in dem Fall, glaube ich, war es Anna. Sag mal, Anna, der Kunde möchte eine 3D-Visualisierung. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt keine Zeit, mir das jetzt mega aufwendig beizubringen. Die Deadline ist übermorgen. Was mache ich? Und dann sagte sie, kein Problem. Es gibt Agenturen, die sind darauf spezialisiert. Hier ist der Kontakt. Da kannst du das beauftragen. Kostet, weiß ich nicht, 120 Euro. Ich weiß es nicht mehr. Und dann hast du das Ding in der Tasche. Also habe ich das gemacht. Hatte die 3D-Visualisierung, habe das dem Kunden weiter berechnet und beim nächsten Mal habe ich natürlich die Kosten entsprechend kalkuliert. Ja, das war dann ein Learning an der Stelle. Aber das ist total in Ordnung. Oder auch, wenn ich mal ein Challenging, ich hatte ein Pärchen, die wollten ein super aufwendiges Farbkonzept haben. Auch da hatte ich, glaube ich, die Eva gefragt, hatte sie mir ein paar Tipps gegeben, wo ich nachlesen kann, ein paar Farben, mit denen sie gerne arbeitet und so weiter. Und da habe ich mich halt eingelesen. Da habe ich mich ein Wochenende hingesetzt und habe mich wirklich eingelesen. Man kann alles erforschen, bis zu einem gewissen Grad. Und long story short, jetzt bin ich so ein bisschen abgedriftet, aber ich habe sehr schnell gemerkt, okay, es ist planerisch, es ist koordinativ und es hat sehr viel auch mit technischen Zeichnungen, maßstabsgetreue Zeichnungen, 3D-Visualisierungen, all diesen Dingen zu tun. Und die sind nicht unbedingt super kreativ. Das zweite Learning war, nicht jeder Mensch ist auch wirklich, wie kann ich das sagen, offen für eine Beratung. Und ich erinnere mich, ich habe da letztens mit Olli drüber gesprochen, mit meinem Partner. Wir haben so gelacht. Ich erinnere mich an ein Pärchen, die waren auch ganz goldig. Die kamen hier aus der Nähe von Düsseldorf, hatten ein Wahnsinnshaus und haben mich beauftragt, um den Essbereich neu zu gestalten. Und ich weiß noch, ich bin da hingefahren, ich war übermotiviert, ich hatte so Mappen und ganz tolle Looks dabei in so einem Ordner und Stoffe hatte ich auch. Und dann kam ich da hin und dann sagten die, ja, wir haben, ich glaube, es waren 10.000 Euro Budget. Da habe ich gesagt, ja, wunderbar, da kriegt man auf jeden Fall eine Essgruppe mit hin, gar kein Thema. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass die einen komplett anderen Geschmack hatten. Und ich bin dann in meine Looks gegangen. Ich hatte so ein Sammelsurium aus Links und in PowerPoint und in Canva. Und ach, ich war richtig übermotiviert und habe denen Vorschläge geschickt. Und da kam ganz schnell zurück, nee, das gefällt uns nicht. Oh nee, das gefällt uns überhaupt nicht. Und das schon fünfmal nicht. Und irgendwann haben die gesagt, wissen Sie was, wir kommen, glaube ich, nicht zusammen. Es ist einfach geschmacklich nicht unsere Richtung. Und ich war so richtig geknickt und bin dann nochmal hingefahren. Und dann haben die mir, also wirklich, ich war sprachlos, die haben mir so, und ich möchte nicht urteilen, darum geht's nicht, die haben mir so einen Katalog von einer dieser Möbelhäuser an der Autobahn. Ich weiß nicht, Mömax, irgendwie so. Du weißt schon, diese großen Möbelhäuser an der Autobahn für, ich sag mal, das Design der breiten Masse stehen, das hat ja auch seine Berechtigung. Aber die haben dort Sachen rausgesucht. Über Geschmack lässt sich streiten. Ich will da nicht ins Detail gehen. Alles gut. Aber die haben Sachen rausgesucht, wo ich schnell gemerkt habe, okay, ich wüsste nicht, wo ich suchen müsste, um so einen Style hinzukriegen. Es ist einfach nach meinem Empfinden grässlich. Und das war nicht der einzige Fall, den ich hatte, sondern ich habe schleichend gemerkt, aha, nur weil jemand einen Interior Designer beauftragt, heißt es nicht, dass jemand auch offen ist, um, sage ich mal, etwas mutigere Designs auszuprobieren. Und ich erinnere mich aber auf der anderen Seite an ein Pärchen, die kamen aus Essen, die waren aus Hamburg-Eppendorf nach Essen gezogen und waren wirklich super offen. Die hatten auch ein schönes Häuschen sich gekauft und waren mega offen. Und bei denen hatte ich so einen Spaß, weil die alles genommen haben, was ich gestylt hatte, bis auf einen Hocker, das weiß ich noch. Den wollten sie nicht, aber ansonsten haben die gesagt, let's go for it. Und das war das schönste Haus, was ich gestylt habe. Es war herrlich. Ich habe die Designs noch auf meinem Laptop. Und die waren Zucker, die waren auch toll, die waren in meinem Alter. Die hatten auch das Budget. Und das war ein Auftrag, wo ich gesagt habe, wenn es immer so wäre, dann wäre es vielleicht was für mich. Wäre da nicht der vierte Faktor, der mich das hat lassen. So. Und zwar, Was ich auch gemerkt habe und was ich vorher überhaupt nicht berücksichtigt hatte, ist, als Interior Designerin bist du zeit- und ortsgebunden und zwar hoch 25. Warum? Weil du natürlich zu den Kunden nach Hause fährst. Ja, du fährst zu deinen KundInnen. Bitte verzeih mir, wenn ich nicht lupenrein immer gendere. Das ist mal so anstrengend beim Sprechen. Aber du bist zu deinen KundInnen nach Hause gefahren. Du musst dir das ja vor Ort anschauen. Du musst auch kommen, wenn die Handwerker da waren. Du musst auch kommen, wenn die Möbel geliefert werden. Du musst auch kommen, wenn die Möbel wieder abgeholt werden. Du musst auch da sein, wenn die mit einem Sonderkran in einen Altbau in den 8. Stock Möbel liefern. Das heißt, ich war sehr, sehr viel vor Ort bei den Kunden. Und es ist null skalierbar dadurch, dass du vor Ort bist und dass es zeitintensiv ist und dass natürlich die allermeisten Leute dich an den Wochenenden und abends erreichen möchten. Logisch. Und das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn das so weitergeht, dann bin ich an Düsseldorf und Umgebung gebunden. Dann muss ich wirklich gucken, dass ich meine Urlaubsphasen anders plane. Also eigentlich passt es überhaupt nicht zu meinem Lebensstil. Denn ein großer Grund, warum ich damals den Stecker zu meiner Konzernkarriere gezogen habe, ist, dass ich zeit- und ortsunabhängig arbeiten wollte. Und deswegen habe ich heute ein maximal skalierbares Online-Business und bin mega happy damit. Aber all diese Dinge, also ich spule nochmal zurück. Erstens, es ist ein planerisch-koordinativer Beruf und der kreative Anteil will heißen, schöne Kissen aussuchen, Stoffe, Farben, Möbel aussuchen, ist relativ klein. Zweitens, man ist viel am Schreibtisch. Drittens, es gibt viele Menschen, die sich nicht unbedingt beraten lassen wollen, obwohl sie dich als Interior Designerin beauftragen. Und viertens, du bist absolut zeit- und ortsgebunden. Diese Faktoren, meine Liebe, haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, Experiment Interior Design ist abgeschlossen. Und die Frage kriege ich jetzt so oft im Coaching, dass Leute sagen, oh, warst du nicht traurig? Das muss doch furchtbar gewesen sein. Es war dein Kindheitstraum. Es hätte so gut werden können. Und ich habe gesagt, nein, ich war überhaupt nicht traurig. Ich war erleichtert. Und wenn ich dir eins mitgeben kann, und bitte von Herzen jetzt, an alle Frauen, die hier sitzen und sagen, aber ich habe schon so viel ausprobiert und es war schon wieder nicht das Richtige. Alle Dinge, die du ausprobierst, die nicht das Richtige sind, sind Gold Nuggets. Es sind Diamanten auf deinem Weg der beruflichen Neuorientierung, weil mit jedem Experiment, was du machst, wo du sagst, oh, das ist es schon wieder nicht, hast du eine neue Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung, die kann dir niemand nehmen. Ich habe durch dieses Experiment mit dem Interior Design gemerkt, wie ich arbeiten möchte. Und ich habe gemerkt, was ich nicht machen möchte, nämlich Planung und Koordination. Ich möchte keine Handwerker koordinieren. I hate it. Ich möchte auch keine Liefertermine umplanen und mit Speditionen telefonieren den ganzen Tag. I totally hate it. Ich möchte nicht so viel am Rechner sitzen und irgendwelche 3D-Visualisierungen und maßstabsgetreue Rechnungen und Zeichnungen machen. Ich bin in diesen Beruf gegangen, beziehungsweise ich habe dieses Experiment gewagt wegen der kreativen Komponente. Die ist aber vergleichsweise gering. Es sei denn, und jetzt, es gibt natürlich Nuancen, aber wenn du jetzt ein Hollywood-Interior-Designer bist mit einem 50-köpfigen Team, ja, dann bist du vielleicht wirklich der kreative Kopf, der dann da hinkommt und sagt, so die Wand soll jetzt bitte rosé. Aber das ist ein anderes Arbeiten. Ich rede jetzt von diesem klassischen Szenario der One-Woman-Show, die vielleicht später eine Assistentin oder zwei, drei Mitarbeiterinnen hat. Und deshalb bin ich überhaupt nicht traurig. Ich war erleichtert und ich war stolz auf mich, dass ich es gewagt habe. Und ich war stolz auf mich, dass ich trotz dem, dass ich kein Interior-Design-Studium gemacht hatte, zum Glück nicht, so ein geiles Ergebnis für meine Kundinnen kreiert habe und dass die so happy waren und dass alles rund gelaufen ist, bis auf kleinere Schwierigkeiten, die ich dann natürlich aber easy gelöst habe. Darauf bin ich mega stolz. Und ich weiß dadurch, dass ich keinen planerisch-koordinativen Beruf möchte. Das hatte ich früher im Konzern, da habe ich so viel meiner Zeit am Rechner an irgendwelche Excel-Tabellen und Kampagnenauswertungen verbracht. Will ich nicht mehr. Ich weiß auch, dass ich keine Menschen beraten möchte, die nicht offen sind für Beratung. Die sagen, ich möchte alles in Creme und in Weiß. Dann denke ich mir, na gut, dann geh zu Ikea, da kannst du alles in Creme und in Weiß haben. Aber dafür brauchst du mich doch nicht, um alles Ton in Ton und ohne jegliche Personality zu stylen. Also war nicht mein Anspruch. Das hat mit meiner Kreativität und mit meiner gestalterischen Vorstellung überhaupt nicht gepasst. Und dann kommt natürlich das Zeit- und Ortsgebundene. Und ich sage ja gar nicht, dass du dein Interior-Design-Business nicht skalieren kannst. Natürlich kannst du das. Du kannst ja auch sagen, ja, dann mache ich halt Online-Kurse zum Thema Farbberatung oder ich kreiere eine Ausbildung oder Weiterbildung in Form eines Online-Kurses für Interior-Designerinnen oder ich mache Coaching für Interior-Designer. Also natürlich kann man auch skalierbare Komponenten damit einbacken, ja logisch. Aber der Beruf in seiner reinen Form, sage ich mal, da wirst du wahrscheinlich mitgehen, der ist nun mal nicht skalierbar. Und zu dem Zeitpunkt in 2019 hat sich das für mich nicht stimmig angefühlt, diesen Weg weiter zu verfolgen. Und es ist so gut, dass ich es gewagt habe. Und da kommen wir zurück zu den zwei Punkten, die ich ganz am Anfang genannt habe. Wenn du denkst, dass du von der Couch aus alleine durch Planen und Denken deinen neuen beruflichen Weg finden wirst, dann muss ich dich jetzt bitter enttäuschen. Und ich möchte dich hiermit liebevoll wachrütteln, wirklich, um dir so viel Frust zu ersparen, der früher oder später entstehen wird, weil du merken wirst, dass du kein bisschen vorankommst. Denn die Spielmasse für jeden weitreichenden beruflichen Wechsel, der nicht nur heißt, ich arbeite in der Großbank in Köln und jetzt mache ich die gleiche Stelle in der Großbank in Frankfurt, das meine ich nicht. Aber jeder Wechsel, der etwas größer ist, hat als Basis, als Spielmasse Erfahrungen. Ohne neue Erfahrungen hast du keine Spielmasse für deinen neuen beruflichen Weg. Null, nada, niente. Dann kannst du diesen Podcast noch so oft hören, wie du willst. Du kannst alle Karriereratgeber bestellen. Du kannst versuchen, dich ins Ziel zu denken und kannst verzweifeln zu Hause auf der Couch. Du kannst es dir aber auch sparen, indem du einfach deine Stärken und deine Interessen in einen Topf wirfst. Exakt genau das habe ich gemacht. Genau das habe ich gemacht. Mit diesem Experiment, was ich dir feinsäuberlich aufgedröselt habe, ja? Nichts anderes habe ich gemacht. Damit habe ich die Hypothese aufgestellt, ich könnte als Interior Designerin arbeiten wollen. Damit bin ich in den Austausch gegangen mit den drei Ladies. Liebe Grüße an euch und vielen Dank für alles. Und drittens, damit habe ich ein ungefährliches Experiment innerhalb meines Freundeskreises gewagt. Und viertens, damit bin ich in die Öffentlichkeit gegangen, habe mir echte Aufträge gesucht und habe das in einem kleinen, ungefährlichen Rahmen validiert, gegen Bezahlung, mit einem tollen Ergebnis, was mir gezeigt hat, dass meine Vorstellung dieses Berufs nicht mit der Realität übereinstimmt. Und die größte Frustschutzversicherung, ich sage Frustschutz und nicht Frostschutz, ja, also kleines Wortspiel an der Stelle, die größte Frustschutzversicherung, die du hast, auf dem Weg zu deinen beruflichen Träumen und Zielen, auch wenn du sie noch nicht kennst, ist es, um jeden Preis den Popo von der Couch zu kriegen, dich neuen Impulsen auszusetzen, mit neuen Leuten zu sprechen und etwas Neues auszuprobieren. Und yes, du darfst aus deiner Komfortzone rauskommen. Ohne das wird es nicht gehen. Und ich bin klar und ich bin liebevoll streng an der Stelle, weil ich möchte dich davor bewahren, dass du dich viel zu lange zu Hause im stillen Kämmerlein im Kreis drehst. Spar's dir, wirklich. Spar es dir. Und jetzt schließen wir den Kreis. Die Handwerker diese Woche haben mir wirklich auch gezeigt, dieser planerisch-koordinative Aspekt an dem Beruf war auch echt ein großer Grund, warum ich es nicht mehr machen möchte. Denn das Ergebnis bei uns zu Hause ist super toll, aber es war wahnsinnig mühsam. Es wurden die falschen Farben mitgebracht. Wir mussten dann tricksen, experimentieren. Ich musste einen Termin absagen, was ich unglaublich ungerne mache. Aber es ging nicht anders, denn sie waren bis 23 Uhr abends hier bei mir am Rumturnen und mein Partner war nicht da. Das heißt, ich durfte sie dann auch hier zu Hause koordinieren. Und long story short, ich habe gemerkt, schön war's, dieses Experiment, aber diese Handwerker am Haus, so toll das Ergebnis auch am Ende war, haben wir wieder gezeigt. Ah, stimmt. Das war einer der Gründe, warum ich diesen Traum guten Gewissens losgelassen habe. Was sind die Learnings, die du bitte mitnimmst? Learning number one. Du darfst losgehen, ins Experimentieren kommen, bevor du deine neue Richtung kennst. Denn erst dadurch, dass du losläufst und experimentierst, kann die neue Richtung überhaupt entstehen. Der Weg legt sich vor den Füßen des Gehenden irgendwie so. Ich bin nicht der Beste, wenn es um sowas geht, aber du weißt schon, diesen Spruch, den gibt es, ja? Der Weg entsteht beim Gehen. Was nimmst du, wenn du noch nicht weißt, was du stattdessen willst? Guck dir deine Interessen an. Wenn du deine Interessen natürlich nicht kennst, dann wird's schwierig. Dann darfst du da ansetzen und überhaupt erstmal dich fragen, okay, was könnte mich denn interessieren? Was könnte mir denn Freude machen? Und by the way, dieses Gespräch hatte ich letzte Woche mit einer Coachie, wo wir wirklich ganz nach vorne wieder geguckt haben, ganz an den Anfang gegangen sind und gesagt haben, so, du klebst fest im Prozess, weil du dich selber nicht kennst, weil du gar nicht weißt, was dich interessiert, weil du gar nicht weißt, wo dein Feuer ist, ja? Aber auch da ist die Lösung immer ausprobieren. Du weißt nicht, was dir gefällt, du hast die letzten 10 Jahre nur gearbeitet und geschlafen, ja wunderbar. Probiere neue Dinge aus. Geh mal in eine neue Kunstausstellung, geh töpfern, geh mal zu einem Netzwerkevent, schließ dich irgendeiner Gruppe an, whatever it is. Aber du darfst mit dem Popo von der Couch gehen. Es gibt dort nichts für dich zu finden. Das ist das erste Learning. Und das zweite ist, bitte sei nicht traurig um die Experimente, die du machst, wo du nachher merkst, das ist es nicht. Diese Experimente, die sind nicht gescheitert, die sind erfolgreich. Ich wiederhole, wenn du ein berufliches Experiment machst und nachher merkst, das ist es nicht, dann ist es nicht gescheitert. Es ist ein geglücktes Experiment und du kannst den Haken setzen und froh sein, dass du es versucht hast, denn es hat dir ja was gezeigt. Du hast ja etwas dadurch gelernt und das, was du gelernt hast, das kannst du in deinen weiteren Weg mit einbeziehen. Und ich bin heilfroh, dass ich nicht von vornherein Interior Design studiert habe, denn das kostet Zeit und Geld. Und stell dir vor, ich hätte das gemacht, ohne im Vorhinein zu validieren, ob ich das wirklich langfristig machen möchte. Dann hätte ich jetzt ein paar Aufträge gehabt, um zu sagen, nee, das ist es nicht. Hätte aber 2 Jahre oder mehr an der Uni verbracht, wahrscheinlich sogar mehr, jede Menge Zeit und Geld investiert und würde dann wieder am gleichen Punkt stehen und sagen, ja, jetzt ist es wieder nicht das Richtige. Das heißt, sei nicht traurig über nicht geglückte oder vermeintlich nicht geglückte Experimente. Sie sind Gold Nuggets und sie zeigen dir, wo du auf deinem Weg weiterlaufen darfst. Und drittens, geh in den Austausch. Austausch, Austausch, Austausch. Und ich reiche dir meine Hand, wenn du es noch nicht mitbekommen hast. Es gibt den neuen Female Purpose Club. Das ist meine Membership rund um das Thema berufliche Neuorientierung. Wir waren gestern zusammen brunchen. Das war mega schön, das war der erste Brunch, noch in kleiner Runde, aber wir werden noch so viel mehr Frauen sein, denn der Female Purpose Club wird von mir gepusht ohne Ende. Es wird das zentrale Meeting Place meiner riesigen Podcast-Community und überhaupt Community und es wird das zentrale Produkt in meiner Welt sein, weil ich merke, wie viele Frauen, vielleicht auch du, alleine im stillen Kämmerlein rumwurschteln und auf keinen grünen Zweig kommen. Weil wir Menschen so nicht lernen, meine Liebe. Wir lernen nicht alleine im stillen Kämmerlein. Ja, du kannst Podcasts hören, das ist schön, das ist gut. Aber das kann nur der Türöffner sein. Wir lernen, und das ist wissenschaftlich erwiesen, am schnellsten durch reale Erfahrungen. Unser Gehirn lernt am schnellsten und effektivsten durch reale Erfahrungen. Nicht durch Podcast hören und Bücher lesen. Das heißt, wenn du wirklich vorankommen möchtest, dann ist der leichteste Weg, in den Austausch zu gehen. So wie ich es gemacht habe mit Eva, Gabi und Anna. Reach out, tausch dich aus, such dir Leute, die das machen, wo du hin willst oder such dir Leute, die in die gleiche Richtung blicken. Und dann entsteht etwas Magisches, nämlich Feedback, Resonanz, Fragen. Leute kommen in dein Leben, du wirst weitergereicht. Es entsteht ein regelrechter Schneeballeffekt und ich habe es gesehen jetzt beim Brunch gestern und auch in dem ersten Live-Call des Female Purpose Clubs, was da schon allein aus einem Live-Call entstanden ist, ist unglaublich. Es wurden Kontakte getauscht, es gab einen richtig krassen Zufall, wo jemand dem anderen eine Frau vermittelt hat, ausgerechnet in dem Örtchen, wo die andere Kundin wohnt, was wirklich jetzt keine Metropole ist, also die Chance, dass das passiert, die läuft gegen null, ja, aber das passiert in solchen Räumen, weil du einfach auf einmal die Schwarmintelligenz anzapfst. Und weil es immer jemanden gibt, der jemanden kennt, der jemanden weiß, der einen anderen Approach hat. Wir Menschen lernen am besten im Kontext anderer Menschen, die uns spiegeln, reflektieren, liebevoll challengen, auch mal Zunder unterm Arsch machen und sagen so, jetzt pick yourself up, ja? Jetzt geh dahin, kneif die Arschbacken zusammen, du wirst es schon hinkriegen, let's go. Und das ist der Spirit, den wir im Club haben. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, es ist eine Monthly Membership für einen mehr als fairen Preis, dann klicke in die Shownotes, komm damit rein, wir werden so viel Freude haben und es ist kein Karrierenetzwerk und es ist auch kein Business Club, sondern es ist was ganz Neues, was es so tatsächlich im deutschsprachigen Raum nicht gibt. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest aus diesem Experiment etwas für dich mitnehmen, aus dieser kleinen Anekdote aus meinem Leben, die getriggert wurde oder neu hochgeholt wurde durch die Handwerker in meinem Haus. Und ja, schreib mir super gerne, gib der Podcast-Folge 5 Sterne, kopiere den Link, leite ihn weiter an deine Freundinnen, wenn du meinst, die müssen das auch hören. Und integriere, lerne, atme diese Prinzipien. Will heißen, loslaufen, bevor du die neue Richtung kennst. Und immer, erst im Kleinen validieren, ob deine Annahme richtig ist und dann meinetwegen nochmal eine Umschulung oder ein größeres Invest da reingeben. Ja? Nicht andersrum, so wie viele Frauen das machen. Und damit wirst du auf jeden Fall dich richtig gut davor schützen, dich beruflich aufs falsche Pferd zu setzen. In diesem Sinne, meine Liebe, bis zum nächsten Mal, mach's gut und bis bald.